Ja, guten Morgen. Also wir sind auf der Seite 121. Inhaltlich stehen wir also beim Frühjahr 84. Und da gibt es jetzt einen längeren Text von Nietzsche über die ewige Wiederkunft, die uns nochmal erlaubt, das so im Ganzen auch vorzustellen. Also 121, das ist der Text 25,7. Meine Freunde, ich bin der Lehrer der ewigen Wiederkunft. Und dieser längere Text da. Das ist, ich lehre, dass alle Dinge ewig wiederkehren und ihr selber mit und dass ihr schon unzählige Male dagewesen seid und alle Dinge mit euch. Ich lehre, dass es ein großes, langes, ungeheures Jahr des Werdens gibt, dass, wenn es abgelaufen, ausgelaufen ist, gleich einer Sanduhr immer wieder umgedreht wird, sodass alle diese Jahre sich selber gleich sind, im Kleinsten und im Größten. Und zu einem Sterbenden würde ich sprechen, siehe, du stirbst und vergehst jetzt und verschwindest, und da ist nichts, das von dir als ein Du übrig bliebe, denn die Seelen sind so sterblich wie die Leiber. Aber dieselbe Gewalt von Ursachen, welche dich diesmal schuf, wird wiederkehren und wird dich wieder schaffen müssen. Du selber, Stäubchen vom Staube, gehörst zu Ursachen, an denen die Wiederkehr aller Dinge hängt. Und wenn du einstmals wiedergeboren wirst, so wird es nicht zu einem neuen Leben oder besseren Leben oder ähnlichen Leben sein, sondern zu einem gleichen und selbigen Leben, wie du es jetzt beschließest, im Kleinsten und im Größten. Diese Lehre ist noch nicht auf Erden gelehrt worden, nämlich auf der diesmaligen Erde und im diesmaligen großen Jahre. Also das fängt ja schon auf, nicht? Dass er sagt, klar, sonst würde er sich ja selber widersprechen, das gilt immer, aber in diesem großen Jahr, in dem wir jetzt leben, hat das noch niemand erkannt, sondern er. Erklärt,
aber es war immer schon so.
Es war schon immer, das behauptet er, war immer schon so.
Und kommt ja nicht alles ins Bewusstsein.
So ist es, und an sich ist deswegen an alle, immer zu allen Zeiten, das ist ja das, was dahinter steht, die Aufgabe gestellt, die Alternative zu einer doppelten Lösung, nämlich entweder zu verzweifeln und zu sagen, dann hat es gar keinen Sinn, überhaupt was zu tun oder zu machen und überhaupt nichts zu machen, denn es macht sich alles von selber, oder es tief zu bejahen. Also das ist ja das, was er meint, was er hinschafft. Und die Texte hatten wir auch schon gehabt, dass er sagt, er schafft es selber auch nicht, dieses große Ja zu sprechen zu allem und jedem. Deswegen erwartet er den Übermenschen, der dann dieses Ja fertigbringt. Und da kann man sich natürlich auch fragen, wie ist das jetzt mit dem Übermenschen? Hat es den schon früher auch schon mal gegeben, in einem anderen Weltenja oder nicht? Darüber äußert er sich nicht. Das Ganze geht ja sowieso nicht, und es ist einfach also eine Metapher für diesen Willen zum ganzen Jahr.
Ich meine, man könnte es ja sehr kritisch sehen, aber wo, deshalb, ich habe es, aber dieselbe Kraft von Ursachen, welche dich diesmal schuf,
ja.
Dieselbe Kraft, also er meinte die Wiederkehr eben dieser selben Kraft.
So ist es.
Und keine Identifizierung mit falschem Ego oder alles,
so ist es. So ist es.
Kann. Ja. Sonst wäre es also vollkommen unmöglich.
Ja, ja. Eben, es ist wirklich unmöglich. Es hat gar keinen Sinn eigentlich. Nicht?
Aber dieselbe Kraft,
ja,
die den Leib schuf, da kann man eigentlich wenig dagegen sagen.
So ist es. So ist es. Also deswegen, ich meine schon, dass da die Leute recht haben, die sagen, sowas muss man eben rhetorisch lesen und nicht wirklich philosophisch, sondern es ist einfach ein Versuch zu überreden oder so, das durchzusetzen. Denn wirklich denken kann man das ja nicht. Er versucht das eben als Bild für, ich glaube schon, an dem Bild ist ja was dran. Die Idee zu sagen, ich sage zu allem, es ist gut. So wie es tatsächlich ja in der Genesis auch gesagt wird, dass eben Gott hat, er sah, alles ist gut und sehr gut. Und wo die Mehrzahl der Rabbinen sagt, das ist schon nach dem Sündenfall gesprochen. Weil das Paradies gar nicht länger gedauert hat, sondern es war nur ein Moment. Und der Mensch sagt nein, und damit ist es eben gelaufen. Und danach sagt Gott dann im Rückblick auf die Schöpfung, es ist alles sehr gut. Vorher sagt er zu jedem Tag, es ist sehr gut, bis auf den zweiten Tag sagt er nichts. Dafür sagt er dann am dritten Tag doppelt. Das ist der Dienstag, das ist der Tag, wo deswegen auch so die Juden gern heiraten, weil sie sagen, das ist der Tag, wo zweimal gesagt wird, es ist gut. Und einmal fehlt es, für den Montag ist es nicht da, für den zweiten, da wird es nicht gesagt. Das ist die Trennung davon von Licht und von Wasser und Land, ist es, glaube ich, der zweite Tag. Ja? Und da wird es nicht gesagt, sondern es wird einfach nur berichtet. Und dann wird es irgendwie so nachgeholt, dann am Dienstag für beide Male. Aber da ist, von dort her ist es also da für alle 6 Tage gesagt und dann wird es am Ende nochmal gesagt aufs Ganze und am Ende ruht er und er guckt das Ganze an und er sagte, und es war alles sehr gut, sogar Tof Maot, nochmal das dazu, also wo es ganz festgelegt ist nochmal. Und da versucht er dran anzuknüpfen und meint, das sei also ein mögliches Bild dafür.
Könnte das nicht ein Einssein mit Gott sein, ohne jetzt Gott beim Namen zu
sehen? So ist es. Kann man so sagen, ja.
Also zumindest.
Ja. Kann man ja so lesen, nicht? Mich wundert ja bei dieser, dass man bei Leuten eigentlich so leicht erreichen kann, die Zustimmung, wenn man absieht, dass Gott personal gedacht wird. Das muss man lassen. Also ich habe gerade vor, wir waren nochmal, war ich eingeladen bei so einem Kreis von 6 Leuten, 2 also evangelische Pastoren und dann noch 2 Professoren, ein Entwicklungsbiologe und noch so jemand, die sich so mit diesen Fragen, mit Schöpfung und Evolution und so befassen, die Theologen waren beide der Überzeugung, der Meinung, nein, persönlich ist Gott natürlich nicht. Ich habe gesagt, es kommt aber an, was Sie mit persönlich meinen. Wieso soll also irgendein Gesetz oder eine Energie verehrungswürdig sein? Das ist doch alles unter meinem Niveau. Selbst das Gesetz, dem ich unterliege, ich durch mein Denken bin doch dem überlegen. Aber nein, und das hängt meiner Ansicht nach damit zusammen, dass uns am meisten provoziert die Autorität der Freiheit. Deswegen gehört das ja zum Beispiel zu den Tricks bei der Erziehung, dass man so, wo man kann, vermeidet, an Kinder so ausdrückliche individuelle Befehle zu geben, sondern dass man versuchen muss, das zu vermitteln, das sei eine Regel. Also wir waren mehrere Kinder zu Hause, es war klar, das gab eben Dienste, die wechselten jede Woche und dann war klar, in der einen Woche trägt er den Mülleimer runter und der nächste füttert also die Kleinen und der nächste putzt die Schuhe und dies und das. Da gibt es dann keine Aufregung, die Dinge sind klar, die Dienste sind verteilt und das läuft. Aber wenn dann jetzt so zwischendurch einem Einzelnen gesagt wird, jetzt trag das mal runter, dann sagt er, warum gerade ich? Oder so. Ne? Also diese Kränkung, die wir erfahren durch eine andere Freiheit. Deswegen sagt ja auch sogar Aristoteles in der Politik, der eigentlich sagt, wir brauchen ja eine Lenkung und eine Leitung und alles und stellt sich die Frage, was ist besser in einem Staat, das beste Gesetz oder einen besten Mann? Und dann hat er vorher extra über die Epikie geschrieben und so. Das heißt, die Billigung, die Anpassung des Gesetzes an den Einzelfall, was kein Gesetz machen kann, sondern der einzelne Mensch, im griechischen Epikie genannt. Billigkeit sagen wir im Deutschen, nicht bloß Recht, sondern auch Billigkeit, die da hineinkommt. Trotzdem sagt er, besser ein Gesetz als der beste Mann, damit die wirkliche Gleichheit gegeben ist. Also schon Aristoteles macht das so. Und so glaube ich auch, dass die Leute gekränkt sind, wenn es da einen persönlichen Gott gibt, der das so als persönliches Geschick verhängt, während wenn das die Heimamänner ist, wenn das irgendwie das Schicksal ist, so wie die Schwerkraft, der unterliegen wir und wir regen uns nicht auf. Aber wenn etwas von einer Person kommt, seien es also die Eltern oder irgendwer im Staat oder in der Kirche, der Papst oder was weiß ich, oder eben Gott, dann regen sich die Leute auf und deswegen sind die eher bereit zu sagen, Gott ist ein allgemeines Gesetz, so das Sittengesetz, wie der frühe Fichte sagt, nicht? Oder so etwas, dass man das ansetzt, aber nicht ein personales Wesen. Weil das wird dann gleich als Willkür empfunden.
Auf der anderen Seite ist ja, dass die Chance der Personwerdung durch diese, wenn jetzt das jemand sagt, hol den Müll oder so, oder funktioniere, ja. Da über sich hinaus zu machen.
Genau, das habe ich, finde ich wirklich schön, genau das habe ich also am Donnerstagabend dann noch in Nürnberg gesagt, da war auch noch ein kleiner Kreis von wegen Streik und Fußball, nicht? Aber es waren also welche da und mein Thema hieß eigentlich 5 Grade sein lassen und oder der Wahrheit die Ehre geben. Und das habe ich eigentlich grundsätzlich so behandelt, Wahrheit und Toleranz, aber da waren da junge Eltern da, die interessierten sich für die Konsequenz in der Erziehung. Das war eigentlich deren Problem. Die wollten von mir erklärt kriegen, was man macht, wenn das Kind nicht ins Bett geht oder nicht isst oder so ähnlich. Also das haben die, dabei war ja erklärt, was ich da machte. Also die haben doch erstmal ein bisschen zugestimmt, aber man merkte, das war das, was sie eigentlich umtrieb. Da wurden die also dann lebendig und wollten da wissen. Also derselbe Gedanke, da haben wir auch über sowas geredet und gesagt, wie sieht denn das jetzt aus? Und habe auch gesagt, ist ja schön, dass man diese Tricks benutzt, von denen ich eben gesprochen habe. Aber bitte vergessen Sie nicht, es ist auch ein wirkliches Lehr- und Lernziel, gehorchen können. Das müssen Sie den Kindern auch beibringen. Es ist durchaus sinnvoll, nicht immerfort Konflikte zu suchen, sondern tatsächlich besser zu sagen, mit dem Bett gehen, das muss jetzt sein, statt das soll sein. Also, damit das einfach klar ist oder so. Nicht? Weil man kann nicht an allen Fronten und den Weg kämpfen. Aber bitte vergessen Sie nicht, Sie haben auch die Verpflichtung, dem Kind beizubringen, dass man gehorchen muss. Weil ich sage, ein Beispiel, das ich dann immer nenne, ist, wenn die Leute überhaupt nicht, was heißt denn gehorchen? Gehorchen heißt, auf das Wort eines anderen hin, etwas für wahr bzw. wirklich oder für gut halten. Also ohne, dass man das selber erkannt hat oder gesehen hat, dass ich auf das Wort eines anderen hin etwas glaube, das der Fall ist. So wie wir zum Beispiel alle meinen zu wissen, dass England eine Insel ist, das glauben wir aber den Atlantenmachern. Nicht? Oder jedenfalls, ich bin da nicht drumherum gefahren. Und so die Geschichte. Und beim praktischen Gehorsam ist es so, dass ich eben nicht genau weiß, was ich da zu tun habe oder tun könnte und wo ich auf die Auskunft eines anderen hin etwas für gut und zu tun halte. Wenn das jetzt nicht gelernt wird, behaupte ich, dann haben die Leute nicht gelernt, auf das Wort eines anderen hin überhaupt was anzunehmen und dann füllen sich die Praxen der Paartherapeuten, weil der andere sagt, ich liebe dich und der eine sagt, ja, beweis das mal, ich kann das nicht glauben. Sagt er, gut, ich springe für dich vom Eiffelturm, dann sagt er, es ist noch nicht hoch genug. Nicht? Also dass man einfach gucken muss, wie geht das, ich muss lernen, auf das Wort eines anderen hin was anzunehmen, auch auf die Gefahr hin, dass man enttäuscht wird oder so. Das ist selber ein Lernziel. Und das ist nach meiner Beobachtung so gut wie vergessen. Die Leute denken, in einer ersten Phase wird dressiert, mehr oder weniger. Und in der zweiten Phase, in die ihm nun gesprungen wird, geht es darum, dass ich dem anderen erkläre. Also ich muss sagen, warum er das tut. Aber wenn ich jetzt an Dinge komme, wo ich kein Warum angeben kann, sitzt man da. Deswegen sage ich, ihr müsst außer dem Warum, was natürlich hingehört, wo es hingehört, aber auch noch wirklich dem Menschen beibringen, dass er lernt zu gehorchen. Auf das Wort eines anderen hin etwas für wahr zu halten und für gut zu halten. Sonst ist kein Zusammenleben möglich. Dass man das übertreiben kann, eine wilde Unterdrückung und Diktatur, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Die Sache ist, wenn man in diesen anderen Straßengraben fällt und meint, das könnte man lassen. Und alles ersetzen durch eigene Einsicht und Vermittlung. Heute heißt das ja auch nicht mehr Wissen. Das ist ja auch, wissen wir ja, unsere ganze Pädagogik, es geht ja nicht ums Wissen, sondern es geht um Kompetenzen, heißt das ja heute nur noch. Und deswegen hat mir dann auch jemand erklärt, das war mir neu, dass man überhaupt zum Beispiel gar keine Anwesenheitslisten, zwischendurch war das diskutiert, ob man überhaupt noch Anwesenheitslisten rumgeben darf, wie das früher üblich war in den Seminaren oder so, mit der Note, weil man gesagt hat, es geht ja nicht ums Wissen, sondern nur um die Kompetenz und der Einzelne weiß, wie er mit seiner Kompetenz umzugehen hat. Also deswegen kann es ja auch nicht abgeprüft werden. Nicht? Wissen kann ich abprüfen, wie mache ich das bei Kompetenzen? Das stellt sich dann hinterher erst aus, wenn der Mensch also dann in einer Firma arbeitet oder wie. Das ist schon eigentümlich, diese Verschiebung. Und da sage ich, nein, es ist nach wie vor ein Lernziel, gehorchen, lernen. So blöd das klingt, keiner von uns gehorcht gern, das ist ja wahr. Nicht? Sondern dass man sich das noch klar machen muss, in welchem Maß das hingehört. Also dieses Angewiesensein auf Überlieferung. In der Philosophie, in den Religionen sowieso, weil man ja nicht überall dabei sein kann, sondern die Dinge wem anders dann glaubt und übernimmt.
Das Gehorchen muss ja dann jemandem Höheres sein oder zumindest gleichgestellt, vom wie ja, auch immer.
So ist es.
Ja. Ich kann ja nicht sozusagen jetzt einer Materie gehorchen oder irgendwie, wie das
dann so genau, ist. Genau, geht nicht.
Wo
genau
ist
so.
Das moralische Gesetz oder
so ist es. Genau so. Also es kann nur eine Freiheit sein, also ein Mensch mit Freiheit und der zugleich eben kompetent und vertrauenswürdig ist. Das ist ja das Problem. Und die Sache ist, wie kann ich nochmal eine... Oder ich gebe es Ihnen mal rüber, wir kriegen aber. Und das ist überhaupt im Bewusstsein vieler Leute gar nicht mehr da, wie gesagt. Die haben dann schon so genickt, haben zugenommen und haben gesagt, nee, das ist wirklich jetzt überraschend, aber sie haben auch nicht widersprochen, sondern gesagt, ah ja, doch, das leuchtet uns ein Stück schon ein, dass das so sein muss, aber das hört man tatsächlich sonst nicht.
Aber könnte man jetzt dieses Horchen und Gehorchen nicht auf der Ebene von Gleichen, weil auch Gleiche können jetzt über einen bestimmten Punkt eine Einsicht entwickeln, die ja, wo es besser ist,
ja,
dieselben Grundvoraussetzungen.
Ja, selbstverständlich.
Alle 7 Milliarden Menschen, oder wie viel es jetzt sind, haben ja denselben Wert.
Ja.
Gibt es bestimmte Grundvoraussetzungen, die kann man zwar in andere Richtungen schieben, aber ja, letztendlich sehe ich da keinen großen Unterschied.
Ich stimme Ihnen zu. Also im Prinzip sind wir gleich. Auf der anderen Seite ist ja nicht zu übersehen, dass einfach dadurch, wenn der eine es weiß und der andere nicht, er genau in diesem Punkt der ist, dem man jetzt da folgen soll. Wobei das Problem ist, wie kriege ich das raus? Denn das gehört ja auch zum richtigen Gehorsam, gehört also die Erkenntnis erstmal der eigenen Inkompetenz. Was ich wirklich weiß, kann ich niemand glauben. Was ich wirklich als gut und richtig erkannt habe, das kann ich nicht einem anderen gehorchen. Da bleibt fürs Gehorchen nur noch die äußere Regelung auf, wie zum Beispiel, was weiß ich, im Ruderboot, dass man da auf den Schlagmann hört, damit alle zur gleichen Zeit schlagen. Also irgendeine Ordnung ist dann da sinnvoll, aber das ist keine Autorität in diesem Sinne, vermittelt mir jetzt nichts Gutes oder so. Wenn ich selber weiß und kann es nur in diesem funktionalen Sinn eine Leitung geben. Aber das Erste beim Gorm heißt also, ich selber weiß es nicht. Wenn ich es wirklich weiß, wenn es mir wirklich klar ist, dann darf ich ja auch, jetzt auch innerkirchlich geredet, innerhalb der Orden, darf man trotz Gehorsamsgelübde dem Oberen nicht folgen. Man kann dann also dreimal widersprechen und dann kann man immer noch mal sehen, was ist. Wenn man sagt, ich für mein Gewissen geht das nicht, dann darf ich es nicht tun. Also das ist völlig klar. Das Erste ist also meine Inkompetenz, wenn ich es selber nicht weiß. Das Zweite ist, dass ich die Kompetenz der Autorität anerkenne. Wie soll ich, der ich inkompetent bin, die Kompetenz der Autorität anziehen? Auch ein unlösliches Problem. Mein Beispiel für die Studenten war immer, da gibt es den Rana und den Balthasar und die sind in nicht unwesentlichen Fragen diametral anderer Meinung. Bin ich jetzt der Super-Rana Balthasar, der weiß, wer von beiden Recht hat? Nee, natürlich nicht, sondern es geht dann von einer inneren Verwandtschaft, einer inneren Verbindung, Verbundenheit geht das aus, sodass ich bei mir eben gesehen habe, es gibt tatsächlich Fragen, wo ich so einen Weg von Rana zu Balthasar eher gegangen bin, gerade was zum Beispiel Trinität angeht, was ja nicht unwichtig ist. Nicht? Wo so etwas sich bewirkt. Bei anderen Punkten, wo ich sage, nee, da meine ich, mich überzeugt mehr, wie das der Paderana jetzt da darstellt. Man kann bei den Ärzten, kann man nochmal gucken, ob die ein Schild draußen haben oder wie das bei der Ärztekammer steht, aber auch das ist nicht immer ein Schutz. Unser Ältester, wir haben wirklich gedacht, sonst haben wir uns erkundigt und haben gedacht, Augenarzt kann niemand was verderben, bis uns dann irgendwann ein Optiker sagte, ich erlaube mir mal Ihnen zu sagen, mit dem Arzt, das ist nichts. Gucken Sie mal hin. Und dann sind wir tatsächlich zum anderen gegangen, da musste der dann 2-3 Jahre mit so einem Pflaster da rumlaufen, um das wenigstens halbwegs zu retten. Und ein Jahr später kriegte auch dieser Augenarzt die Praxis geschlossen. Hat die Ärztekammer rausgeworfen. Also das sind einfach so Probleme gibt es. Wie nach kann man das beurteilen? Nicht? Also die Profs sind erstmal da, irgendwer beruft sie, irgendwer kontrolliert was. Die haben akademische Qualifikationsschriften gemacht, dann gibt es nochmal Neil Obstadt oder nicht von der Kirche. Aber auch das garantiert ja nicht immer was, also das ist ein Problem für sich. Nicht? Also die eigene Inkompetenz ist das Erste. Das Zweite, die Frage der Kompetenz der Autoritäten. Kompetenz und Zuverlässigkeit auch menschlich, charakterlich, dass man weiß, der führt mich nicht in die Irre. Der will nicht sich produzieren, sondern dem geht es um die Wahrheit oder so etwas, nicht?
Ja gut, mit der Inkompetenz, was wird denn aus dem, was man bei Nietzsche immer auslesen kann, was wird denn aus dem Instinkt?
So ist es.
Ich nehme Ihr Beispiel mit dem Augenarzt. Ich habe auch solche Beispiele. Sie kommen irgendwo rein zum Arzt und sagen dann, das und das fehlt mir. Ja, und dann sagt er, ach ja, das, in meinem Fall wird gesagt, ach ja, das ist ein Phantomschmerz.
Ja, eben. Und deswegen.
Dann versucht
So ist es.
Dann jetzt mal sage ich, gut, ich bin zwar nicht kompetent, kann ich sagen, das und das und das ist es.
Aber dass ich schmerzlich bin, bin ich kompetent.
Gut, aber nun habe ich den Schmerz, das sage ich, aber wollen Sie mir meinen Schmerz ausreden?
So ist es.
Nicht? Dann,
genau
okay,
so.
Ich habe nun als Patient, sagen wir mal, das ist sehr unterschiedlich, meine ich, aber ich bilde mir ein, bei manchen Ärzten habe ich eine Intuition und sage, der versteht von meinem Problem nichts.
So ist es. Und der sollte man dann auch folgen, meine ich. Ja.
Dann, ja. Das Nichtwissen ist sicher das eine.
Ja.
Das Nichtkompetenz, wenn Sie so wollen.
Ja. Mhm.
Aber daneben steht dadurch etwas Tierisches.
Ja.
Man
ja.
Nicht förmlich, so wie man, ja. Wenn man wo reinkommt, wenn man sagt, ich ja. Habe einen Arzt, den kann ich schon nicht riechen.
Ja, ja.
Dann ist es echt
so ist es.
Aber wenn ich dann noch quasi so als Patient, mir hat ein alter Arzt gesagt, das ist immer gut, wenn du dich viel dummer stellst, als du bist.
Ja, ja, das stimmt.
Dann lässt ihn einfach mal reden und sagt, ja, mein Gott, das ist jetzt mit ihrem Kind, also so, ja, mein Gott, dann muss man das und das und das und das machen.
Mhm.
Oder der schaut dann auf die Liste, ist der privat oder kassenversichert und dann muss man das und das und das und so weiter. Und ich habe meinen Instinkt und sage, der kann man ja. Helfen.
Eben, das gehört dazu.
Ich glaube, das ist Gehorsam ja. neben dem Gewissen.
Ja.
Ich meine, das Gewissen ist etwas Analoges.
Ja.
Man merkt irgendwie, ich kann da nicht mitgehen.
Ja. Der Thomas benutzt sogar das Wort Instinkt ja auch fürs Gewissen, also nochmal mit oder so. Auch für das, und es gibt ja auch die geistlichen Sinne nochmal. Eine andere Sache ist, dass man sich natürlich erkundigen kann, auch bei anderen Patienten, dass man hört, wie weit sind die geheilt oder wie geht das. Also es gibt schon Methoden, das ein bisschen zu überprüfen. Bei unseren staatlichen Organen ist es so, dass es Wahlperioden gibt, wo man dann jemanden wieder neu wählen kann. Und so ist es ja auch zunehmend auch bei vielen Oberen jetzt nochmal in den Orden oder so, dass die eben nicht fürs ganze Leben da sind, sodass man sagt, die werden jetzt gewählt, erstmal höchstens für 3 Jahre erstmal. Und die Regel ist, dass es einmal verlängert wird, zum Beispiel bei den Jesuiten, ob das der Rektor eines Hauses ist oder der Provinzial. Nicht? Und man sagt, also, aber danach erstmal eigentlich nicht mehr. Dann soll er wieder zurück ins Glied treten, aber so eine Zeit. Das sind so Methoden, wie man versucht, mit dieser eigentlich nicht ganz lösbaren Frage fertig zu werden. Und da gehört das, was Sie ansprechen, genau auch hin. Nicht? Aber das, wir kamen ja nur drauf, dass viele Leute meinen, das sei gar kein Thema, sondern das könnte man einfach dadurch ersetzen, dass man das selber einfach einsieht. Und tatsächlich, gerade bei den Ärzten hat man ja auch früher von dieser Paternalität geredet, deswegen so diese neuen Schritte mit den ganzen Patientenverfügungen, also diese Idee mit dem Informed Consent, also deswegen müssen die ja vor der Operation die ganzen also, möglichen Risiken aufführen, was ja inzwischen wieder neu diskutiert wird, denn wenn man diese ganzen Risiken hört und noch nicht krank ist, wird man allein schon dadurch krank. Also das sind so viele Leute da, bis dorthin, dass man sieht, also der Herzschlag beschleunigt sich oder all die Geschichten, sodass das gerade noch mal schädlich wird für die Operation auch, sodass das immer wieder neu diskutiert wird, muss da wirklich die ganze Liste für den Informed Consent also verlesen werden oder wie kann man das machen, sodass das dann zwischendurch mal wieder so nach der anderen Seite schwankt. Ne? Klar, also ideale Lösungen gibt es nicht. Aber dass man überhaupt sieht, dass da ein Problem ist. Aber das war ja hier nicht sein Thema, sondern er sagt, wir sitzen sowieso in der Gleichheit drin. Nicht? Nur, dass ich meine, dass dieser Gedanke tatsächlich des Hörens auf und des Annehmens von etwas, dass das, glaube ich, unaufgebbar ist in irgendeiner Form. Nicht so wie früher, okay.
Aber ich glaube fast auch mit der Person, dass die leicht eben angekratzt ist,
ja.
Was auch immer, ja.
Mhm.
Was sie vielleicht beengt oder sonst,
ja.
Dass das irgendwie ganz nah zusammenhängt mit den Problemen, die ja ich als Person selbst auch habe.
So ist es.
Zum Beispiel Entscheidungsprobleme.
Genau.
Also ich kenne keinen Menschen, der nicht Entscheidungsprobleme hat.
So ist es. Die also muss man haben.
Also
natürlich.
Das ist eine der schwierigsten Fragen, wenn man da ein Bewusstsein dafür hat. Vielleicht manche entscheiden sich, weiß ich nicht.
Das ja, kann ja. Ja
ganz anders funktionieren. Aber bei wichtigen Entscheidungen, man ist ja eigentlich überfordert.
So ist es.
Als Mensch.
Ja, ich finde, das kann man auch ganz formal zeigen, weil ich nämlich entscheiden muss ich mich ja entweder oder, also ganz. Aber Gründe habe ich immer und überall, für und wider, sowohl als auch. Ich behaupte, wenn jemand behauptet, dass er für seine Entscheidung auch 100% Gründe hat, Das nenne ich Ideologie. Also dieser Begriff, der sonst für die Gesellschaftsphilosophie und politische Philosophie benutze, benutze ich auch für die Individualanthropologie und meine mit Ideologie die Überzeugung von jemandem, dass er für seine Entscheidungen, sei es nun der Glaube oder was auch immer, 100% Gründe hätte, was nämlich dazu führt, dass er sagen muss, wer sich anders entscheidet, ist entweder dumm oder böse oder am besten gleich beides. Nicht? Das ist ja dann unmittelbar damit verbunden. Während ich eigentlich damit leben muss, dass ich sage, für jede Lebensentscheidung, für jede, jetzt nicht irgendwie Wahl, Wurst oder Käse, aber für Entscheidungen gibt es immer auch Gegengründe. Und die ich eben anders gewichte als jemand anders, der sich anders entscheidet. Und wer damit nicht leben kann, daraus entspringt in meinen Augen der Fanatismus. Ich muss dann meinen eigenen Unglauben, der in meinem Glauben drinsteckt, die Schrift sagt dafür Kleinglaube, Oligopistia, das projiziere ich dann in die anderen hinein und werde dann eben so zum Kämpfer oder zum Ketzer und Heretikerjäger oder so etwas, weil ich meine, die Grenzen meines Glaubens, so in dem Sinn von Markus 9, da, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, dass ich das nicht anerkenne, nicht wahrhaben will und dann schiebe ich das auf die anderen und werde dann entsprechend fanatisch, hat man früher gesagt. Dann haben wir zwischendurch Fundamentalismus gesagt oder so. Nicht, wo das hinein. Ich stimme Ihnen ganz zu. Das gehört, das ist von vornherein schon ein Problem, dass ich also aus der Fülle der Möglichkeiten nur eine wählen kann, ohne dass alle Gründe dafür sprechen und alle anderen Dinge liegen lassen muss. Zweitens die Frage, ist das jetzt wirklich die beste oder die richtige Wahl? Wie geht das hin? Sodass Entscheidungen immer unter Druck stehen, unter Zeitdruck. Man kann sich was vormachen und man kann dem entkommen. Einer der Hauptpunkte ist dann, dass ich andere für mich entscheiden lasse, dass ich ins Horoskop gucke oder die Knöpfe abzähle oder irgend solche Geschichten, um überhaupt nicht zu entscheiden. Oder dass ich mich zu früh einfach nach wem anders richte. Es gibt Dinge, wo das hingehört, aber Dinge, wo es nicht hingehört. Nicht? Und da stimme ich Ihnen ganz zu. Ich meine auch, das sei wirklich schwer. Mhm.
Also, dann würden Sie sagen, es gibt nie einen zureichenden Grund, so im latinischen Sinne, so, das ist eine vollständige Rechtfertigung einer Entscheidung.
Nee, es gibt schon einen zureichenden Grund, nur so muss ich mitbedenken, dass dieser Grund niemals rein objektiv ist, sondern dass da immer meine Wertung mit drin steckt schon. Also, dieses Heidegger spricht dann von dem Alles. Nicht? Wenn ich eine Erfahrung mache, dann begegnet mir immer etwas als interessant, als neu, als fremd, als was weiß ich, alles Mögliche. Und dieses Als ist nicht etwas, was im Objekt als Objekt drin steckt, sondern was ich dazu beitrage, weil eben ich bin, aufgrund meiner Erfahrungen oder so. Wenn der Leibniz also wirklich gemeint haben sollte, das sei jetzt ganz rein in diesem Punkt jetzt nur objektiv, dann würde ich sagen, nein, das stimmt nicht, dann hast du was da ausgelassen. Wir kommen nicht in die reine Objektivität, dann hätten wir so eine primitive Abbild-Erkenntnistheorie, wie sie der Materialismus vorgelegt hat, Marxismus. Und ich bilde einfach nur ab, was da draußen da ist. Und das stimmt ja nicht, sondern Erkennen ist ja eine gemeinsame Geschichte. In allen möglichen Sprachen werden da sowohl sexuelle wie Erkenntnisausdrücke benutzt, erkennen, zeugen, der Zeuge erzeugen oder so, wo sich das ja entsprechend mischt, das dabei drin steckt. Und die mittelalterliche Erkenntnistheorie sagt genau das. Die sagt, ich, mit meinen Augen gucke ich auf eine Oberfläche und dann entsteht durch unser Miteinandersehen das Rot. Das ist das Kind von mir und dem Papier. Das Papier ist nicht rot, sondern das Papier hat eine Oberfläche, dass es bestimmte Wellenlängen abstrahlt. Und diese abgestrahlten Wellenlängen, wenn die in mein Auge fallen, dann macht mein Gehirn, also aufgrund meines Auges und dieser Farbe, macht als unser Kind gewissermaßen das Rot. Das also genau dieser Schritt, der dort hineingehört, das hat man vergessen in der Neuzeit. Meiner Erklärung nach, die hat sich bei mir immer so, vielleicht stimmt sie ja nicht, aber ich lege sie Ihnen dar, dass ich sage, in der Neuzeit war die eigentliche Leitwissenschaft die Physik, mesokosmisch, und die stellte fest, dass man bei den sogenannten primären Sinnesqualitäten durch das Subjekt kürzen kann. Also wer immer dieses Pult wiegt, kommt zum selben Ergebnis. Wer immer dieses Pult misst, kommt zum selben Ergebnis. Sodass man den Eindruck haben konnte, hier kann ich durch das Subjekt kürzen. Wir haben es unmittelbar mit der Wirklichkeit zu tun. Oder manche machen ja den Unterschied, also mit der Realität zu tun. Und dann kommt die Mikrophysik und erkennt, nein, durch mein Beobachten verändere ich die Realität. Und dann gibt es ja dann die Möglichkeit, diese jetzt erkannte Realität Wirklichkeit zu nennen. Watzlawick oder so, die Leute machen das ja alle so und nennen das dann Wirklichkeit. Wirklichkeit ist also ein Konstrukt, eine Begegnung aufgrund der Realität mit dem Subjekt. Die Wirklichkeit gibt es als solche nicht, sondern die entsteht durch die Begegnung der beiden. Wenn man, das will ich nur einzeichnen. Und dann kann ich diese Wirklichkeit schon innerhalb dessen als genügenden Grund nennen, da bin ich nicht dagegen. Aber es ist eben meiner und das kann anders sein. Und deswegen finde ich so wichtig, diesen Satz jetzt wieder innerkatholisch, diesen Satz vom Zweiten Vatikanum, dass Christen besten Wissens und Gewissens in wesentlichen Dingen verschiedener Meinung sein können. Nicht in allem. Man kann nicht besten Gewissens der Meinung sein, man könnte unschuldige Kinder umbringen. Obwohl das auch die Leute sagen, ja, im Fall der Vergewaltigung, was soll ich anders machen, wo ich unbeugsam bin und sage, nein, ich darf kein unschuldiges Kind umbringen. Aber in anderen Fragen ist es zu diskutieren. Mein Standardbeispiel war immer, weil das bei uns in St. Georgen das Problem war, die Wehrpflicht. Dann kamen die einen jungen Männer und kamen vom Bund und die anderen kamen vom Zivildienst und lagen sich immer in den Haaren. Und ich habe gesagt, meine Sicht der Dinge gehört hier nicht, dafür kann ich meine Lehrstühle jetzt nicht missbrauchen, da habe ich nichts jetzt dazu zu sagen. Ihr könnt kämpfen für eure Idee und die durchsetzen wollen. Was ich nicht hören will, ist, dass der sich anders entscheidet als gerade du, ein Christ zweiter Klasse ist. Also man kann mit guten Gründen und aufrichtig sagen, mir ist verboten, Kriegsdienst zu leisten, und man kann jemand genauso mit derselben Überzeugung sagen, mir ist es verboten, den nicht zu leisten. Das gibt's. Und das ist keine unwichtige Frage. Also, dass es diese Möglichkeit gibt. Das wäre dann so jetzt so ein Beispiel, wo man so unmittelbar greifen kann. Nicht? Der Einzelne wird sagen, ich habe einen genügenden Grund. Natürlich, nicht? In seiner Gewichtung. Und das ist dann in Ordnung. Die Frage ist, wo gehört das hin und wo nicht? Das ist genau die Diskussion in der Ethik immer. Ne?
Was wir macht wollen aber das Paradies zum Teil jetzt, auch wenn es eine Schwäche sein mag, ja, wo eben dazugehört, dass dann nicht Leute aufeinander schießen.
So ist es. So, das verstehe ich gut. Dass Leute, deswegen, ich bin ja auch nicht dafür, dass man überall in der Gegend rumschießen darf. Nicht? Aber mein Punkt war eben tatsächlich, als dann da in Scharen da die Frauen da in Bosnien vergewaltigt wurden. Und früher hatten die Pazifisten immer so diesen schönen Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und genau war es dort so. Die wurden also in Scharen da entwürdigt und keiner ging hin. Nicht? Ob es nicht Dinge gibt, wo man verpflichtet ist, Schwächere zu schützen und zu unterstützen, nicht? Das ist eben genau die Frage. Deswegen bin ich also gegen den Pazifismus in dieser Radikalität. Von Louis haben wir auch extra einen Aufsatz, wo er das auch also vorgetragen hat, damals im Sokratik-Club, warum er gegen den Pazifismus ist. Der eben auch sagt, nein, es gibt immer die Verpflichtung, hier muss man, je nachdem, ist man verpflichtet, was zu tun.
Ja, Punkt, stimme ich dazu, aber ich meine, die Verhältnismäßigkeit der Mittel
ist ganz wichtig.
Wenn ich jetzt dann in Belgrad da alle Brücken bombardiere und Wohnungssiedlungen
genauso Bombenabwehr, ja, das kann nicht sein.
Wenn ich so, das ist nämlich feige. Wenn ich aber direkt einsteige,
ja.
Ich meine diese UNO-Soldaten, die nichts gemacht
haben. So, das meine ich.
Da ist da ja,
ja.
Ein Problem.
Ja, ja.
Wir hätten ja wenigstens flehen müssen, dass man einsteigt.
Genau.
Und dann hätte man ja den Ort, wo es
so
war. Aber nicht sagen jetzt mal pauschal, alle, das ist so
eine Pauschalverurteilung. Sie haben völlig recht. Dasselbe gilt ja für Ruanda, nicht? Wo auch ja dort Leute da waren, die einfach weggegangen sind und haben also diesen Genozid da laufen lassen. Nicht? Also da haben Sie völlig recht, die Art, wie man das auswählt bei uns, wo man da hingeht, da wo eben Öl ist zum Beispiel, was man gern selber behalten wollte oder so Geschichten, und bei anderen tut man nichts. Und dann gleich in dieser Form, wie Sie es eben schildern, völlig richtig. Deswegen, das muss, nur sehen Sie, da sind wir uns ja einig, das sind dann Fragen nach dem Komma schon. Ne? Erstmal geht die Frage, geht es überhaupt? Und das respektiere ich ja, als Wissenschaftler, das darf überhaupt nicht sein, aber nachdenken sollte er. Und die Frage ist, ob man das wirklich vertreten kann, dass es überhaupt nicht vorkommt. Mein erster Schritt ist ja dann immer, dass ich da den Leuten klar mache, dass das Gebot nicht heißt, du sollst nicht töten. Das kommt nämlich als erstes immer. Sie sagen, du sollst nicht töten. Da steht Lothar Zach, und Razzach heißt nicht das, was die Soldaten tun. Razzach heißt doch nicht, was der Scharfrichter tut, sondern Razzach muss man übersetzen mit eigenmächtig totschlagen. Und das ist die Vokabel, die dort benutzt wird. Im Hebräischen haben die ein halbes Dutzend Worte für töten. Für die verschiedenen Zwecken, wo man gucken muss, wie das ist. Also wo es einfach an Differenzierungen fehlt. Dann nach der alten Regel, gutes Philosophieren heißt, gut unterscheiden, differenzieren. Distinguieren, sagt man damals ja immer dazu. Ne? Also dass das ganz wichtig ist. Und das war der eigentliche Kern jeder Disputatio. Man wiederholt das Argument des anderen und sagt, da concedo oder da so. Und dann sagt man distinguo. Und sagt, hier, wenn du das so liest, akzeptiere ich es. Wenn du es anders liest, geht's nicht. Das war immer die Grundgestalt der philosophischen Disputation im Mittelalter. Und so habe ich das noch gelernt, als ich das so studiert habe seinerzeit. Die Differenzen, die da nötig sind. Okay, kommen wir wieder zu unserem Text zurück, oder? Dann haben wir als nächstes da Lukas, der Fluch auf die lachen. Das ist ja tatsächlich ein Punkt, der merkwürdig ist. Man muss eben zugeben, dass hier in der Väterzeit und bei den Christen eine merkwürdige Sache da war. Sie haben das ja nochmal seinerzeit der berühmten Bestseller da vom Echo mit dem Namen der Rose, wo es ja darum geht, dass dort der eigentliche Bibliothekar der Bösewicht ist, der da die Mitbrüder umbringt, die da was über die Komödie lesen wollen, so ein verlorener zweiten Teil von der Poetik vom Aristoteles. Und tatsächlich ist das bei den frühen Kirchenvätern, auch bei den Wüstenvätern so, Lachen geht nicht, der Teufel lacht. Und vor 2 Jahren hat es in Mainz eine Sommerausstellung gegeben im Dommuseum mit Gelächter und Lächeln, wo das eben auch nochmal sehr schön demonstriert wurde. Die Bösewichter, die Teufel oder so, die lachen und lächeln, grinsen dann eben eher so, und das gibt es, und lachen, während die Heiligen eben eher traurig sind, weil sie denken an ihre Sünden und an den Tod Jesu Christi und an also die Geschichten, das müsste sein. Deswegen gibt es auch Leute, kann man immer wieder lesen, Christus war immer todernst auf den Ikonen oder so, der hat nie gelacht, das gibt es gar nicht, es gibt keinen Humor bei ihm oder so etwas. Und das halte ich nun für tatsächlich verkehrt, diese merkwürdige, falsche Ernsthaftigkeit, die da drin steckt. Ich meine, dass man viele Texte von ihm nur verstehen kann, wenn man die in dieser Weise humorvoll liest. Kambalos verschiedenste Texte nehmen, ich nenne zum Beispiel den, wo er sagt, dass für einen Sünder, der sich bekehrt, im Himmel mehr Freude ist als für 1000 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen, wo es ja völlig klar ist, es gibt überhaupt niemanden, der der Buße nicht bedarf. Das haben aber damals sicher eine ganze Reihe der Leute nicht verstanden. Haben das gar nicht gemerkt, dass er da wieder also einen Witz gemacht hat eigentlich mit da drin. Und so kann man eine ganze Reihe suchen. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der noch den Frankl in Vorlesungen erlebt hat. Und meine Frau, die erzählte mir dann, das war dort genau so, der stand dort und lief immer da auf und ab, der stand nie vernünftig da an seinem Platz und redete einfach so aus dem Stegreif daher. Und genau solche Geschichten auch, sagte sie, so reden halt die Juden, wenn die das so erzählen können, dann steigert sich das so hinein, ist einfach so gegeben. Und mir fiel dann ein, haben Sie den Film gesehen von Buñuel, also erstmal dieser spanische Regisseur ist ja ein Name, der wichtig ist, der war Atheist, aber zugleich auch ein bisschen humorvoll, der sagt immer, Gott sei Dank bin ich Atheist, sagt er immer, nicht? Der hat einen Film gedreht, der heißt La Voie Lactée, also die Milchstraße, und die Milchstraße ist ja der Name für die Wallfahrt, für den Weg nach Santiago de Compostela. Und das schildert er auch so, dass am Anfang kommt so eine blasphemisch dargestellte Trinität vor, also ein langer Dünner und ein kleiner Dicker, und dann fliegt da noch ein Vogel rum, und dann wandern die jetzt zugleich durch die Kirchengeschichte durch. Und natürlich kommt alles vor, die Inquisition und alles, wie immer, so die übliche Liste. Aber es kommt auch Jesus Christus selber vor. Und der erzählt bei der Hochzeit von Kana das Gleichnis vom ungerechten Verwalter, lachend. Bei diesem Gleichnis steht ja auch im Text, wenn Sie mal nachgucken wollen, ich habe es jetzt nicht im Kopf, wo das steht, kann man ja ganz einfach feststellen, der Herr lobte den ungerechten Verwalter. Und damit ist nicht sein Herr gemeint, also dessen Herr im Gleichnis, sondern Jesus. Und er fährt ja dann fort und sagt, diese Raffinesse der Kinder der Welt, davon können sich die Kinder des Lichtes ein paar Scheiben abschneiden, sagt er, nicht, und verlängert das so. Und das ist dermaßen passend, wie er in so einem heiteren, fröhlichen Lachen dieses Gleichnis erzählt, bei der Hochzeit von Kana. Das fand ich ganz treffend. Also dass hier wirklich so eine Dimension der Heiterkeit und hingehört, natürlich am Kreuz ist Schluss mit der Heiterkeit und mit dem Humor. Deswegen ist Humor kein höchster Wert. Auch bei Kierkegaard ja nicht. Es ist das Kontinuum zwischen Ethik und Glaube. Da siedelt er den Humor an. Nicht? Das hat schon eine bestimmte Stelle, wo es hingehört. Aber wo das auftaucht und dass er da gegen sich wehrt, das finde ich wieder akzeptabel. In dem Satz tatsächlich wird dort, heißt es da bei Lukas in der Bergpredigt, selig die jetzt lachen, denn sie werden weinen. Das wird dort tatsächlich gesagt. Jetzt muss man natürlich gucken, was hier gemeint ist, nämlich diejenigen, die den Armen ausbeuten, die dann wieder einen großen Schnitt gemacht haben an der Bank und die anderen also haben reinlaufen lassen oder so etwas. So was meint er natürlich, nicht? Aber wenn das jetzt so generell genommen wird, nein, man hat immer also eigentlich heulend und weinend durch die Gegend zu laufen, dann kann man verstehen, dass gegen solche Art von Christentum sich Nietzsche wendet. Deswegen finde ich das an dem Satz schon sinnvoll und habe gedacht, ich sage eben auch jetzt ein bisschen ausführlicher was dazu. Hier steht ja nur so die einfache Zeile. Das meine ich, wäre es schon wert zu bedenken. Dass es da so eine merkwürdige Art von Vorstellung von falschem Ernst gibt oder so, dass die hingehört. Das wäre zum Zweiten. Aber so, Sie melden sich ja einfach und sagen was, wenn Sie da was ergänzen oder einwenden wollen. Der nächste Text dann, da geht es jetzt um die Frage des Desinteresses, wo ich immer finde, dass man da den Kant falsch liest. Das ist ja die berühmte Bestimmung von Kant, dass er sagt, das ästhetische Empfinden ist ein interesseloses Wohlgefallen. Wo man einfach klar machen muss, was er damit meint. Er will damit sagen, dass ich im Fall der Schönheit aus den Fragen der eigenen Bereicherung, des Kampfes um die Möglichkeiten, dass ich davon befreit bin, was ja auf andere Weise genauso Schopenhauer so sagt. Schopenhauer sagt ja, berühmte Titel, also mit der Welt als Wille und Vorstellung, dass es überall um den Kampf der Macht geht und des Sich-Durchsetzens und das den Menschen so belastet und dass die Erfahrung der Schönheit der Ort ist, wo ich davon befreit werde und verabschiedet bin. Hier bin ich nicht im Kampf, da irgendwas dem anderen wegzunehmen oder zu erobern, sondern hier gilt das, was dann Goethe ja schreibt in dieser langen Elegie, wo er darauf antwortet, wie er dann umkehrt und nicht zu Ulrike da weiterfährt, wo er sagt, die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich ihrer Pracht. Also dass das Schöne eigentlich wirklich für sich genommen etwas ist, wo ich ein Wohlgefallen, eine Freude habe, ohne dass ich das für mich will. Sonst kommt immer haben wollen. Weil der Simone Weil, die sagt immer, es gibt zwei Weisen, mit den Dingen umzugehen, sie anzuschauen oder zu essen. Und dann zitiert sie da aus einem dieser Upanishaden so einen Text, dass da zwei Vögel gibt. Der eine Vögel pickt die Früchte an, der andere schaut sie nur an. Und dann macht sie so Überlegung, dass für Christen das Tolle bei der Eucharistie ist, dass man die anschauen und essen kann und dass das eben so eine Befreiung von diesem Dilemma ist. Aber dass das so ein Problem ist, schön ist eigentlich nicht das, was ich haben will, sondern woran ich mich freue. Das ist der Gedanke bei Kant. Und da finde ich, da sollte man sich gar nicht drüber aufregen. Da trifft er was Richtiges. Er hat da immer was dagegen, weil er ja unbedingt den Willen zur Macht durchsetzen will. Und deswegen geht es jetzt hier darum, dass er hier Stendhal zitiert, dass das Schöne eine Verheißung des Glücks sei. Was man übrigens auch bei Goethe lesen kann. Goethe sagt auch bei der Kampagne da nach Frankreich, notiert er auch, das Schöne ist nicht sowohl leistend als versprechend, sagt er. Also dass auch das Schöne eine Verheißung enthält, ein Versprechen enthält. Und da hängt er jetzt dann gleich dran an, aha, wenn das ein Versprechen des Glücks ist, wieso ist es dann unegoistisch oder desinteressiert? Schließt er sofort an. Wo ich sagen würde, mein lieber Nietzsche, das muss wieder nicht sein. Warum musst du überall verdächtigen? Natürlich, wenn ich sage, mein Glück und dass ich das haben will, das ist die Frage. Wenn aber zum Beispiel gerade mein Glück darin besteht, die richtige Antwort auf das Schöne zu geben. Das würde zum Beispiel von Balthasar sagen in seinem Buch über die Freiheit. Der sagt, wir haben die Augen nicht, um jetzt die Welt zu beherrschen und unser Leben zu leisten, sondern wir haben die Augen, um der Schönheit zu antworten. Der Baum blüht da und es wäre traurig, wenn der da bloß blühte und niemand guckt ihn an. Sondern wir sind dafür da, um dieser Schönheit zu huldigen. Dafür haben wir die Augen.
Ja, aber erstmal geht es ja um, und da wird er vielleicht in dem Blick, was der Kant mit Interesse los sagt, auch der hat einen Widerstand gegen den.
So ist es. Kant, ja. Ja, eben.
Und Desinteresse wäre ja interesselos.
So ist es.
Aber ich glaube ja, dass der Kant das auch nicht so meinte, weil in interesselos ist ja erstmal auch nie, dass man indifferenter ist auf sich wirken lässt. Also wenn ja. Ich jetzt schon mit dem Wissen was anschaue, dann kann es auch noch schön sein, aber da geht es ja in diese erste Wahrnehmung, wo man fast eben eine Interesselosigkeit braucht, damit das leiblich auch
so ist es, so ist es.
So ist es wahrscheinlich. Ja.
Ich meine auch.
Man muss sich ja rausnehmen, damit ja. Oder sich sogar ein bisschen frei machen, um
damit die Wirklichkeit, als sie selbst erscheint, also diese Realität, als sie selbst erscheint und nicht das, was sie für uns bedeutet, entweder Beute oder eben Sexualobjekt
ja,
oder so ähnlich.
Dann würde ich ja wieder so, weil ich es haben will, mache ich es dann.
Genau so, ja.
Und das wäre ja eine Verfehlung der Schönheit.
Eben, das meine ich. Und dagegen ebenso Freud entwirft halt die Kunst so und das Verhältnis zum Schönen, dass er das also so unterbringt. Aber Kant meint es nicht so. Und offenbar hat er jetzt hier gar nicht den Kant im Blick, sondern er liest im Stendhal und da begegnet ihm der Satz. Und da macht er eben diese Bemerkung dazu. Wo ich finde, warum soll das nicht so sein? Fährt ja auf der nächsten Seite, geht es noch weiter. Was ist da schön, gesetzt, dass Stendhal recht hätte, wie? Nicht? Nicht, dass er, was nenne ich dann schön, wenn ich sage, es ist eine Verheißung des Glücks?
Ja, eben.
So ist es. Obwohl zum Beispiel, da fällt mir wieder die Simone Weil dazu ein, die hat ja der Kirche den Vorwurf gemacht, dass sie zu wenig mit der Schönheit eingeht, weil sie sagt, gerade die armen Leute, die unterdrückten Leute, die Elenden, die haben einen Sinn für Schönheit, natürlich keinen sehr differenzierten und nicht ausgebildeten, sodass dann gescheitere Leute dann oft von Kitsch reden oder so, nur dass es nichts mit Kitsch zu tun hat, sondern eben etwas simpler in den Wirkungen, so wie bei den Kindern auch die Farben stärker sein müssen oder so Geschichten, während hinterher wird es dann irgendwie subtiler. Aber dass es im Grunde darum geht, diese Harmonie zu erfahren und dass das den Menschen tröstet und ihm hilft. Und sie sagt, das versteht eigentlich jeder und deswegen müsste man aus der Schönheit eigentlich einen Gottesbeweis machen. Pater Häfner hat das ja auch mal gemacht. Es gibt also einen sehr schönen Artikel von ihm in der Zeitschrift eben der Theologie und Philosophie vor Jahren, wo er sehr schön durchführt, mit Hinweis eben auch auf Simone Weil, den Beweis für Gott aus der Schönheit als solchen. Das kommt sonst in der Regel zu kurz, das ist wahr. Und sie bemängelt das.
Also praktisch dieser Hermes, der eben eine Verheißung,
ja.
Eine Schönheit, die aber jetzt ja so nicht.
Erstmal nicht. Es gibt, erstmal ist es jetzt schon da und es kann jetzt schon eine Entspannung und ein Trost bedeuten. Führt sie aus und sagt, das ist ja schon eine Hilfe, man kann eben abscheren, so wie der Schopenhauer das sagt, sowohl im Bild, also dann ist es die Sache mit dem Apollinischen, aber gerade in der Musik auch, dass da der Schmerz ausgesungen werden kann oder so und dorthin geht und dann in zweiter Linie als Verheißung. tatsächlich, indem nämlich jedes Bild nochmal sagt, und das, was hier als Harmonie sichtbar wird, gilt allgemein. So wie man gesagt hat, dass an sich im Trösten, wenn zum Beispiel ein Kind, eine Mutter ihr Kind tröstet, dann sagt die Mutter nicht, es wird alles halb gut oder die Hälfte wird gut, sondern es wird alles gut. Also dieses Versprechen, dass in dieser einzelnen Erfahrung von Harmonie und Glanz und Übereinstimmung, die bei der großen Schönheit ja sogar auch die Hässlichkeit und so mit einschließt, die fehlt ja nicht, ist ja nicht bloß hübsch, nicht? Dass das zugleich dann wirklich ein Versprechen und eine Verheißung bedeutet, weil im Trost auch so ein Versprechen drin liegt. Das würde ich schon auch so sagen. Und dann müsste man das auch nicht gleich also Egoismus nennen, wie er das hier tut, sondern das ist tatsächlich auch eine Antwort auf diese Verheißung, die wirklich ergeht. Und dann gehört sich das auch gesagt sein zu lassen, finde ich. Die Herrlichkeit, die da beginnt, die also schon ein Angeld ist, das Wort, was Paulus dafür verwendet, nicht? Arabon. Angeld heißt nicht Unterpfand, sondern es ist schon ein Stück des Ersten. Man könnte sagen, erste Rate, oder der Norbert Baumert sagt, es ist Arbeitskapital. Also ich kriege hier schon mal Geld, mit dem ich schon mal arbeiten soll und zeigen soll, was ich daraus machen kann. Das wäre Arabon. Und das kommt bei ihm ja zweimal vor in seinen Briefen. Dieses Wort, das da eben die Erfahrung von Freude, Glück, eine solche Verheißung, eben nicht bloß ein Versprechen bloß, sondern schon ein Stück Anfang ist. Eben Arbeitsgeld, sagt Norbert Baumert.
Würde man sagen, dass es für ihn eben keinen Ausblick darstellt?
So, wäre sofort klar, und das will er ja eben nicht, weil er es ja mit der Wiederkehr des Gleichen hat. Da kann er eigentlich nichts erwarten und erhoffen, obwohl er das ja zugleich dann wieder tut. Dann fordert er uns auf, über uns hinaus zu züchten und zu zeugen und also auf den Übermenschen hin oder so ähnlich. Klar, widersprechen tut er sich dauernd, das wissen wir ja.
Ja. Müsste man Autorität. Das haben wir alles ja schön und gut, aber wenn du schon so kommst, dann ist bei mir das Handeln sowieso abstrakt, also Gott ist abstrakt, ja. Das Problem des Gehorsams eh schon gelöst. Mhm. Und ich mache dann so weiter. Also dann predigst du ja ein Jahr aus dieses und jenes und du merkst eben, ja, man hört es uns auch bei euch schon recht und geht weiter. Dann ändert sich, und da meine ich, ist dieses typische Modell ganz gut. Der Mensch ändert sich nicht als Sozialwesen, also
ja, ja, also ich.
Er hat so quasi, wenn Sie zusammengefunden, muss ja auch mit Tricks arbeiten. Er hat immer so seine schönen Stufe, der kommt immer raus. Und wenn der Nietzsche also nach dem Übermenschen sucht, ja, der also das große Ja spricht, dann ist das, meine ich, das sieht er wohl auch nicht, dann ist es für ganz wenige, dass er wirklich dann sagen, aus diesem Zirkus Viziosus breche ich für mich aus. Ja. Da verabschiede ich mich. Ja. Ja. Ich verabschiede mich und ich versuche jetzt dieses große Ja. Der Einzelne, finde ich, kann aus diesem Zirkus Viziosus wohl aussteigen. Allerdings natürlich zahlen einen gewissen Preis. Zum Beispiel, dass ich das heute Morgen in der U-Bahn immer sehe, jeder hat so ein Spielzeug dabei, ja, und ich nicht. Ja. Und er sagt, das kann ich nicht glauben, das ist schrecklich. Ja. Aber genau die großen Winkel der Zirkus Viziosus, die tun das, was sie immer tun, und sie finden immer mehr Auswege.
Ja. Ich meine, ein Stück gehört ja auch hinein, ja. 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 Also dass das da mit hingehört, ich bin so, da so zwiespältig.
Ich glaube, ich sehe auch den Widerspruch hier nicht in dem Geschäft. Das sind eben zwei Momente. Ich habe den Menschen als Sozialwesen, der sich nach der Masse richtet und wartet und duckt und was man vorhin gesagt hat mit der Universitätsreform. Jeder sagt, das ist falsch, aber jeder verkriegt, Keiner macht Mund auf. Und irgendeiner sagt dann, es gibt, gab auch mal in dieser Philosophie-Zeitschrift, da
vor zu werfen, wie schlimm das alles ist, dann sagt man, du machst doch mit. Die Verhandlung sagt, ich ziehe aus, die sind irgendwo auf.
Also ich meine, dass dieser Unterschied zu machen ist zwischen dem Einzelnen und dem Menschen als Sozialwesen, widerspreche ich natürlich überhaupt nicht. Also ist klar, mein Beispiel war immer, ich kann nicht sagen, mein Vater war schon halber Heiljahr und ich mache die zweite Hälfte, weil jeder wieder neu anfangen muss, geht es daher nicht weiter. Also die Leute, die sagen, 2000 Jahre Christentum und die Welt ist nicht besser geworden, sage ich, wie soll das besser werden, weil jeder wieder selber anfangen muss. Deswegen gibt es im inneren Kern keinen moralischen Fortschritt und es gibt eben auch keinen in der Heiligkeit, weil, wie gesagt, jeder wieder neu anfangen muss, da stimme ich Ihnen schon zu. Auf der anderen Seite sagen, da tut sich gar nichts, der Meinung, das scheint mir auch wieder nicht zu stimmen, sondern es ist ja tatsächlich davon die Rede, dass der Geist also den Menschen einführt und dass es auch Schritte gibt, in denen was entdeckt wird, dass man weiterkommt und ändert also Formen der Strafmaßnahmen oder das Denken des Krieges oder so, dass da gar nichts passiert. Das, meine ich, sollte man auch wieder festhalten. Deswegen stimme ich Ihnen zu, da ist kein Widerspruch, sondern das sind zwei Perspektiven und die sind unvereinbar, die gehen einfach so fort. Den Widerspruch meinte ich jetzt bei ihm, dass er hier eben sagt, jede Verheißung ist dann gleich ein Appell an den Egoismus oder so. Das geht eigentlich nicht. Sondern hier könnte man sagen, nein, das kann einen auch öffnen und ich kann auch etwas erwarten, weil die Frage ist, wie ich Glück denke. Das ist genau der Punkt. Denke ich Glück, was die meisten tun, als dass ich alles habe, was ich will, oder denke ich Glück anders? Das müsste man eben gucken. Ich kann das Glück natürlich rein egoistisch denken oder erweitert egoistisch, indem ich mich und die meinen noch einbeziehe, aber da bleibt es eigentlich egoistisch, weil ich davon ausgehe, ist es das, was ich habe, was ich will. Wenn ich das aber nicht so denke, sondern sage, Glück besteht für mich darin, dass ich die richtige Antwort gebe. Und nicht, weil ich sie gebe, sondern damit sie gegeben wird, bin ich in einem anderen Feld. Das ist der Unterschied, den ja Levinas macht zwischen Besoin und Désir. Er sagt, es gibt Besoin, ich habe Bedürfnisse und die Bedürfnisse, die will ich erfüllen und will, dass sie mir erfüllt werden. Und dann stellt sich heraus, dass eben jede Wunscherfüllung wie Salzwasser trinken ist, dass also die Wünsche sich ausweiten. Und dann kommen jetzt die beiden möglichen Antworten, die extremen sind. Der Buddha sagt, du musst dir das Wünschen völlig abgewöhnen, du musst den Durst loskriegen und musst die Geburt rückgängig machen. Und die biblisch-christliche Tradition sagt, du musst dich ausweiten, du musst erkennen, dass du zu wenig gewünscht hast bisher. Und das ist ja eigentlich die christliche Basis, deswegen heißt es ja in einem Großteil der Orationes, in den römischen Messformularen heißt, gib, dass wir ersehnen, was du verheißest. Weil nämlich wir gar nicht das wollen, was er uns anbietet. Sondern die Leute sind mit was anderem zufrieden, mit Sex und Geld und mit Ruhm oder so allen möglichen Geschichten. Das, was er eigentlich anbietet, will man gar nicht. Sodass deswegen da dauernd gebetet wird, gib, dass wir ersehnen, was du verheißest. Also dieser Schritt, der da gemacht werden muss, dass wir noch gar nicht die richtige Form von Erwartung oder Hoffnung haben, das nennt dann Levinas Désir, diese Form. Und von der behaupte ich, dass die eben nicht egoistisch ist und sein muss. Und das kennt er nicht. Er kennt also hier nur die Erfüllung des Besoin. Immer.
Appell ist eine schöne Formulierung, wenn ich da bin, an den Egoismus. Ich meine auch, also ich kenne diese Redeweise, ich appelliere an den Egoismus und sage, sie sollen doch auch ein Interesse haben.
Ja.
Dann sage ich halt so mit dem alten Spähmann, wieso soll ich?
Ja, ja.
Dann ist es natürlich, ich meine, der Appell an den Egoismus, ich glaube, das wird wie am Glück weg.
Ja.
Das ist ja eher reizkrank, das bleibt sozusagen.
Ja. Versucht es. Eben, so müssen wir eben gucken. Ja, als nächstes geht er wieder auf Jesus ein nochmal und sagt, also Jesus will, dass man an ihn glaubt und schickt alles in die Hölle, was widerstrebt. Arme, dumme, kranke, Weiber, eingerechnet Huren und Gesindel, Kinder von ihm bevorzugt, unter ihnen fühlt er sich wohl. Das Gefühl des Richtens gegen alles Schöne, Reiche, Mächtige, der Hass gegen die Lachenden, die Güte mit ihrem größten Kontrast in einer Seele, er war der böseste aller Menschen, ohne irgendwelche psychologische Billigkeit, der wahnsinnige Stolz, welcher die feinste Lust an der Demut hat. Nicht? Das ist also hier ein Sondertext von raffiniertem Verdacht. bei ihm, ne? Den er hier annimmt. Sonst schützt er, ja, und das kann man dann immer wieder auch lesen, dass er Jesus selber ausnimmt von seinen Invektiven auf das Christentum. Hier haben Sie so einen Text, wo auch hier tut es ja nicht ganz, sagt er, ist zugleich auch der Beste aller Menschen, aber wo er das andere eben auch sagt. Also oft genug traut er sich das nicht oder will es auch nicht sagen. Aber zwischendurch hat er offenbar so den Schaum vor dem Mund, dass es also auch hier dann rauskommt, nicht? Dass man das sieht, dass er diesen Text, dass er hier die Dinge wirklich verdreht und man sich fragt, wie kannst du auf so etwas kommen, das ist nun wirklich nicht gemeint dabei. Sondern gemeint ist gerade also der Sinn für diese Offenheit, die hier hingehört. Und es geht nicht um eine feinste Lust an der Demut, nicht? Überhaupt nicht, sondern es geht um die Form von Dankbarkeit. Und das ist eine Sache von Edelmut und Adel, dass man das sehen muss. Deswegen, ich bleibe dabei, für mich ist das eigentliche Problem Nietzsches, dass er dermaßen verdächtigt und voller Ressentiment steckt von oben bis unten und zugleich dann selber so edel sein will und immer wieder vom Adel oder so redet oder so, dass das hingehört und benimmt sich selber also unglaublich pöbelhaft immer wieder zwischendurch. Dass er also aushalten muss, dass eben so jemand wie Paul Ricoeur sagt, er gehört zu den Trois Maîtres de Soupçon. Mit Freud und Marx, nicht? Der Meister nicht des Zweifels, wie die deutsche Übersetzung sagt, sondern des Argwohns. Das stimmt nicht. Das heißt nicht Zweifel. Soupçon ist nicht Zweifel. Nicht? Und Zweifel gehört hin an vielen Punkten, Selbstzweifel und so, alles in Ordnung. Aber Soupçon, das ist eben unanständig. Ein anständiger Mensch, ein adliger Mensch, subsoniert nicht.
Aber er hat ja ganz richtig abgenommen. Christian ist ein Zustand des Herzens.
So ist es.
Er ja doch, ja. Wo jetzt das von Pascal macht, ich weiß es nicht, aber
ja.
Und dass natürlich jetzt das Leben etwas abfordert, wo vielleicht das in den Hintergrund
ja
erstmal tritt.
Das gibt's schon, ja. Nee, den Pascal hat er sehr geliebt und wirft ja dem Christentum vor, dass das Christentum so einen Mann wie Pascal so verdorben hat. Das spricht also extra an, weil er den wirklich also schätzt von dort her, aber eben als einen, der zerstört worden ist durch das Christentum in dieser Weise, wie er das meint. Nicht? Also dass man guckt, ob es das wirklich allein ist.
Aber was setzt es voraus, sich von einer gesellschaftlichen Sog, der ja ins Böse treibt?
So ist es.
Wie böse muss ich sein, um mich da raushalten zu
können? So ist es.
Weil es ist ja auch Ablehnung. Sonst schafft es einer nicht.
Ja, eben.
Muss ja auch was abgelehnt werden können.
Ja, ja.
Das ist ja kein
so ist es. Ja, eben.
Und das wäre das Anfangsthema eben mit die Person als Entscheidungsträger.
Ja. So ist es.
Dahin, dass diese Person eben sich entscheidet.
Das Richtige tut, ja eben.
Bezügen,
so ist es.
Gesamtgesellschaftlichen Bezügen,
ja.
Dass ein Einzelner aus diesem Zirkulus,
ja,
der da
ja, ist, aussteigt.
Der
ja. Und der Ansatz wäre, dass das in jedem von uns drinsteckt, der Sinn für Fairness. Und die Unruhe, die man, ich hatte das schon angesprochen, inzwischen kam diese Beobachtung sogar an ein paar Monate alten Kindern, dass die nervös werden, wenn die sehen, dass zwei andere Kinder ungleich behandelt werden. Also wenn man selber bevorzugt wird, hat man keine Probleme. Wenn man selber benachteiligt wird, schreit man natürlich. Aber diese Beobachtung, dass wenn eben auch Kleinkinder dann sehen, dass da zwei andere Kinder ungleich behandelt werden, dass die nervös werden und irritiert sind dadurch. Ich meine, dass man an so etwas ansetzen muss, dass wir diesen angeborenen Sinn für Fairness haben oder für Gerechtigkeit. Die konkreten Füllungen unseres Gewissens verdanken wir natürlich klar da in der Horizontalen unserer Gesellschaft und der Erziehung oder so, da, aber dass so ein Grundsinn für Fairness eigentlich da ist, davon, ich meine, dass das eine ganz wichtige Basis ist. Deswegen behaupte ich auch, ist die eigentliche Grunderfahrung des Guten die, dass ich zum Guten aufgefordert werde. Darum behaupte ich, ist also Gewissen die eigentliche Position der Erfahrung des Guten. Gutsein ist gut, Gutsein sollen ist noch besser. Und das Wovon her des Gutsein sollens, das ist das Gute in Person. Das, meine ich, wäre also so die erste Durchführung in der Form. Und das halte ich dem Nietzsche immer entgegen, denn es steckt da ja auch drin, immer wieder, dass das da auftaucht. Nur eben, wo wird es klar, was da nochmal dahinter steckt. Also auch im Verdacht, genau wie die Skeptiker und die Agnostiker ja nur die Wahrheit suchen. Die wollen eben nicht getäuscht werden. Und das ist ja wieder gut. Also dieser Grundgedanke, dass es das absolut Böse und das absolut Falsche gar nicht gibt, von der Tradition her, das halte ich für einen ganz wichtigen Gedanken, den man niemals aufgeben darf. Und auch den Grund für Hoffnung oder Erwartung, dass also von dort her jeder Mensch also an irgendeiner Stelle umkehren könnte. Ob es tut, ist die andere Sache, aber weil das eigentlich in ihm drinsteckt. Das kann natürlich gerade auch nochmal zum Ressentiment und zum Toben gegenführen, dass es war, aber eigentlich steckt es drin. Dass er so Dinge, zum Beispiel wenn Sie den nächsten Text nehmen, wo er deutlich gegen Grausamkeit redet. Wenn Sie den nehmen, der jetzt da ausgewählt ist, da wird es wieder ganz anders. Der Charakter der Europäer ist zu beurteilen nach ihrem Verhältnis zum Ausland, im Kolonisieren, äußerst grausam. Und das meint er natürlich negativ. Also dass er durchaus einen Sinn hat dafür, dass das eigentlich nicht sein soll. Bei allem Gerede von der Macht oder der Stärke, nein, nein. Keine Grausamkeit gegenüber den Schwächeren und den anderen, also dieses Gespür, dass das nicht sein darf. Das ist in uns allen drin sitzt. Und das, meine ich, sollte man sich nicht ausreden lassen. Dass da es sich auch nicht um Gegensätze handelt, die sich aufbauen, so à la bei Guardini, sondern eben um wirklichen Widerspruch. Sodass das nicht sein muss. Während bei den Gegensätzen, das ist ja der nächste Text dann, nicht? Dass Gegensätze sich paaren wie Mann und Weib zur Zeugung von etwas Drittem, Genesis der Werke der Genies, das ist klar, dass sich etwas aufbaut, immer aus dem Zusammenfall der Gegensätze, das ist gar keine Frage. Nicht? Sondern die Sache, wie sieht es sonst aus? Und dann hat er hier diesen schönen Text über die Juden drin, die älteste und reinste Rasse, deshalb ist die Schönheit der Jüdin auch die höchste, dass er eben gerade das unter diesem Gesichtspunkt anspricht. Und das kann man natürlich auch nochmal anwenden auf die ganze Frage mit dem Nationalsozialismus und dem Rassismus. Dass das da eigentlich nochmal gewusst gehört. Wenn man schon von Rassenreinheit redet, ist sie dort am deutlichsten. Über die Jahrhunderte hin. Und das schreibt er, das ist ja im Hintergrund, das sind ja jetzt die Jahre, wo seine Schwester da den Antisemiten heiratet, den Förster. Und da gibt es ja von dort her dann also auch sehr deutliche Sätze immer wieder von ihm in seinem Tagebuch gegen die Antisemiten in dieser Zeit und auch in seinen Briefen, wenn er so an die Freunde schreibt, was da seine Schwester für ein Wesen heiratet oder so, wo das dann auftaucht, die Elisabeth. Deutschland, Deutschland über alles ist vielleicht die blödsinnigste Parole, die je gegeben worden ist. Warum überhaupt Deutschland, frage ich, wenn es nicht etwas will, vertritt, darstellt, was mehr Wert hat, als irgendeine andere bisherige Macht vertritt. An sich nur ein großer Staat mehr, eine Albernheit mehr in der Welt. Das ist halt klar. Ja, eben. Ne? Ja, ja. Nee, das war halt damals tatsächlich, der Nationalstaat war halt Religionsersatz. Das ist klar. Nicht? Das war halt wirklich so. Und so, dass man das dann angucken kann, dass man sagen kann, das ist mein Vaterland, ja, aber dass es in dieser Form hier so aufgenommen wird als schlechterdings das, was da begeisternd ist, während das tatsächlich davon herkommt, was man verträte oder wofür man da wäre. Ich habe vorhin gesagt, dass man die richtige Antwort geben kann, nicht? Dass das hingehört.
Ja, diese Nationalstaaten haben natürlich diesen Gedanken der Auserwählten, ob das jetzt bei den Japanern
so ist.
Und die Amerikaner konnten nicht mehr ganz sagen, sie sind das erwählte Volk, aber sie sind God's own country.
Immer noch, ja, ja. So ist es. Steckt immer noch drin, genauso. Ja, ja.
Und die ganzen Irrungen gehen aber dann davon aus, dass da irgendwas nicht im Gleichgewicht ist.
So ist es. So ist es. So ist es.
Er ist einfach der Macht blind.
Ja.
Und nicht nur in einer positiven Weise.
Eben.
Ja, es gibt ja
Genau das, also es müsste an sich zu einer stärkeren Gewissenhaftigkeit führen oder so. Aber das hat man ja auch im auserwählten Volk selber schon als Problem. Nicht? Dass so die Propheten auch immer sagen, der, bis zum Täufer noch, nicht? Der sagt, Gott kann auch aus Steinen Kinder Abrahams machen, bildet euch da nichts drauf ein, nicht? Weil das immer drin saß in der Geschichte. Dass man anstatt das als eine Aufgabe zu sehen, es als einen Besitz deklariert hat. So sind wir Menschen halt.
Ich meine, diese Auserwähltheit scheint ja wichtig zu sein, um sich zu erheben.
Ja.
Aber dann in seinem Folgeding die ganzen Beurteilungen im Alten Testament, auch von den Juden, wo sie abgelehnt werden vom Schöpfer und bis aufs Äußerste bestraft.
Sie sind trotzdem sein Gegenüber, genau. Ja, ja.
Dass da dann eine Denkweise, eine Stilnackigkeit, wie es heißt, oder eine Verbohrtheit entsteht, eben ein Fundamentalismus.
So ist es.
Die dann das provoziert. Ja. Und ich meine, dass die Tragik dieser aufsteigenden Deutschen war ja dann, dass jetzt dachten, ja, auch mit den Juden erstmal zusammen. Ja.
So ist es.
Friedrich der Große hat ja, war da der Erste, der ganz fortschrittlich
so ist es.
Mit den Juden umgegangen
genau,
ist.
Ja.
Man muss sich vorstellen, die Amerikaner führen jetzt in den letzten Jahren, haben sie ja nach Irak die Folter eingeführt, praktisch legalisiert.
Ja.
Der hat das so um 1776 oder so, das war abgeschafft.
Abgeschafft, eben.
Und, aber es ist dann so gelaufen, dass durch den Wahnsinn, durch den Wahnsinn Hitler, kann man ja sagen, auch natürlich mit großer Unterstützung, trotzdem jetzt diese Auserwähltheit übertragen wurde aufs deutsche Volk.
So ist. Ich meine, überhaupt, wenn man das Wort auserwählt nimmt, steckt ja schon da das Problem drin, dass ich eben eigentlich das nicht lesen müsste, im Kern im Blick auf andere, die nicht ausgewählt sind, sondern dass ich nur den positiven Moment festhalte, dass ich gerufen bin beim Namen. Und dieses Bild, was eben der Kusaner dann ja hat, dass er sagt, dass dieses Bild jeden anschaut, als ob es nur ihn anschaute. Nicht? Das ist eigentlich das, was wichtig wäre. Leider rutscht eben bei uns sofort dieser andere Gedanke der Konkurrenz mit rein, dass ich sage, wenn ich auserwählt werde, sind andere nicht auserwählt. So wie Juden immer von den Völkern reden, nicht? Von den Ethne, von den Goyim, die anderen, anstatt zu sagen, ich bin auserwählt und die Auserwählung der anderen geht mich nicht an. So wie sich das ja nochmal wiederholt im Individuellen, in diesem letzten Kapitel im Johannesevangelium am See Genezareth, wo der Petrus dann von Jesus wissen will, was ist denn mit dem Johannes? Und Jesus sagt, das geht dich nichts an. Das läuft anders. Also du bist gemeint und gewählt und das ist deine Geschichte und du musst jetzt nicht gucken, was mit den anderen ist. Wenn du guckst, und gucken soll man ja, dann ist es, dass du mit dem, der dich ausgewählt hat, dich um den kümmert hinsichtlich dessen Auserwählung. Und deswegen heißt ja eben zu jemand Ja sagen, heißt dann zugleich dessen Aufgaben teilen. Das heißt deswegen, also Gott lieben heißt mit ihm die Menschen lieben. Deswegen gibt es ja diese enge Verknüpfung von der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Und dann kann ich diesen Aspekt, wenn ich ausgewählt bin, sind die anderen es nicht, den kann ich eben weglassen. Den müsste man eigentlich überwinden und sagen, in gewisser Weise ist jeder auserwählt auf seine Weise, nur dass wir das eben nicht sehen und beurteilen können. Und das steht auch nicht an, sondern ich habe mein Wort gekriegt, deswegen liebe ich ja dieses Wort vom Wittgenstein so, wo er sagt, du kannst nicht Gott mit einem anderen reden hören, sondern nur, wenn du der Angeredete bist. Also man selber auf sein Wort antworten kann und dann wird es darauf hinauslaufen, dass er den er anredet, weiter schickt zu anderen. So ist es ja bei all den Begegnungen mit dem Auferstandenen, also in der vierten Woche der ignatianischen Exerzitien, läuft es immer auf Sendung hinaus. Es ist ein Treffen und dann wird gesagt, so jetzt geh und erzähl das den Aposteln oder geht nach Galiläa oder geht zu den Völkern und erzählt denen das. Und Apostello heißt weggeschickt werden. Also es ist kein nettes Tête-à-Tête eigentlich, sondern ich werde gerufen, um geschickt zu werden. Und das ist es eigentlich. Und wenn das klar wäre, wären die Probleme weg. Aber so ist es halt mit uns nicht.
Ja, aber ich glaube schon, dass bei dieser Nationengründung, auch bei diesen schwierigen 12 Stämmen,
ja,
die zu einer Einheit und so weiter, da wurden ja alle, da mussten ja erstmal, was außen war, musste ja.
Ist so, unweigerlich.
Nationen,
genau so.
Als weniger gelten und dann war ja das nach innen gerichtet.
So ist es.
Die waren dann nur rein und die anderen waren eben unrein.
So ist es.
Und da haben wir dann die Negativbeispiele der Nationengründung bei Rassen.
Genau so, so läuft's.
Versuchen wir heute weitgehend hinter uns.
Eben, und das meine ich, das muss nicht sein. Während viele Leute sagen werden, ja, das geht gar nicht anders, so ist das eben halt, wo ich sage, nee, wieso muss das so sein? Das bietet sich so an, das ist eine, jetzt religiös gesagt, eine Versuchung, aber warum soll man sie nicht bestehen können?
Ich dachte, dass dieses Denken, also jetzt zum Beispiel als Kind, gegenüber dem Nationalsozialismus, ich dachte immer, Mensch, das waren die Deutschen, die jetzt die Juden als unrein gemacht haben. Das war
ja
ein
Antisemitismus. Genau so.
Das war der Kernpunkt.
Ja.
Und dann, das war mir vollkommen verblüffend, als ich dann las, die haben auch die anderen unrein gemacht. Also die haben im 19. Jahrhundert zum Teil noch im Frühen oder im 18. gar keine Frage, ja nicht mit den meisten Leuten gegessen.
So ist es.
Auch der Shylock.
Ja, natürlich. Geht nicht. Ja, ja.
Er will ja dieses Kilo Fleisch auch rausschneiden.
So ist es, ja.
Übertreibt natürlich
dann
in seiner Enge.
So ist es.
Das
Nein, klar waren. Deswegen waren die ja, wie beim Tacitus steht, das Odium totius, also Humanitatis, also aller Menschen da sonst, weil die sich eben selber so abgrenzten, die haben eben nicht gegessen. Deswegen ist das ja tatsächlich ein Satz für Christen zu sagen, Christsein heißt miteinander essen. Das ist also ein Aufsatz gewesen von Walter Kern, wo er das geschrieben hat, weil das hat der Mussner, glaube ich, war das in seinem großen Galater-Kommentar geschrieben am Schluss. Also Christsein heißt miteinander essen, Synestien. Dass das also dahin gehört als eine entscheidende Bestimmung und aufgrund dieser ganzen Speisegesetze und all dem war das dem Juden nicht erlaubt. Und das war ja dann diese Sache, die der Petrus dann ja dann da versucht hat, nicht zu sagen, also gut, ich darf es eigentlich auch nicht, dann mach das, dann lässt das doch wieder. Nicht? Tatsächlich. Die haben angefangen mit der Ausgrenzung. Das ist schon wahr. Und man könnte sogar sagen, Ausgrenzung wäre sogar möglich, wenn sie nicht zugleich mit Abwertung verknüpft wird. Nicht? Und dagegen haben ja auch wieder deren Propheten und auch die Weisen gearbeitet. Deswegen also diese Auslegung mit dem Gerechten der Völker, auf die es ankommt, die nicht die ganze Tora erfüllen müssen, sondern nur die 7 noachidischen Gebote. Das ist ja damit extra erarbeitet worden, dass nicht jeder unbedingt jetzt da die 613 Gebote zu übernehmen hat und Verbote.
Ich denke, dass wenn der Bund stark genug gewesen wäre, aber wäre und hätte...
Ja, eben, ja, so ist es, genau so.
Dann muss das nicht sein.
So ist es.
Es ist erst, wenn das Verhältnis selbst ja in Frage gestellt ist, weil ich jetzt das... Das,
ja.
Dann,
so ist es, genau. Eben, wir haben immer dasselbe. Wenn ich selber meine Sendung nicht erfülle, dann weiche ich genau in solche Dinge aus.
Fehlformen von Sekten über.
So also ist es, genau so.
Die Fehlform davon ist eine Sekte, die kann sich dann eher dann erhalten.
So ist es.
Vielleicht war es trotzdem notwendig, sonst hätten die Juden in der Form.
Eben, das kann man, also von außen wird man so sagen, so die Soziologen. Das ist eine ungeheure Leistung, wie die das geschafft haben, durch das Ghetto oder so, sich tatsächlich in dieser Form über die Jahrhunderte da hinweg zu retten. Ich bin halt dagegen zu sagen, dazu gehören auch unbedingt unweigerlich die negativen Momente, sondern man hätte es sich auch positiv denken können. Aber eben, so sind wir Menschen, wir sind halt alle Sünder jetzt in der alten Sprache gesagt. Die einen wie die anderen. Und deswegen gab es ja auch die verschiedensten Auslegungen über dieses Geschehen. Es gab ja auch Rabbinen, die gesagt haben, Auschwitz ist die Strafe Gottes für die Assimilation der Juden. Man kann das ja nachlesen, die verschiedenen Antworten, die die Juden gegeben haben darauf, das liegt ja vor. nicht, wo wirklich alles auch vorkommt, bis in die KZs hinein. Die Alpenbewegung ist halt so. Die wirkliche Humanität und Selbstlosigkeit und eben die anderen Formen auch nochmal. Okay. Deswegen, also diese merkwürdige Trennung, inzwischen war mir dann natürlich auch eingefallen, der Name, den ich, Sie haben es mir gesagt, nicht? Ich habe ja gestern viel mehr bei der Vorlesung der Ketzer da nicht ein, das ist der Markionismus. Markionismus, das war der zweite Jahrhundert bis heute und eben immer noch fortgesetzt. Und das spricht eben Levinas an, dass das die ständige Gefahr des Christentums ist, Markionismus, also zu sagen, Judentum und der Gott des Judentums ist ein böser Gott und ein schlechter Gott und das gehört weg. Und der Gott Jesu Christi, das ist das Neue und das haben wir und das tritt auf. Und da, das war eben auch der, auf den sich dann ausdrücklich eben die Hannah Wolf da beruft in ihrem Buch da, Neue Wein in neuen Schläuchen oder neue Wein in alten Schläuchen, weiß jetzt gar nicht, wie es genau heißt. Ich weiß nur, wo es bei mir steht, in der Bibliothek, da oben hoch. Dass also da hinkommt, das ist, geht weiter immer als Gedanke, diese Absetzung von, die da nicht hingehört. Also, dass man das wirklich positiv zu sehen hätte. Also deswegen finde ich schön, dass er hier in diesem Text da so drauf kommt und dann kann man das Ganze eigentlich in das zusammennehmen, was er dann auf der Seite da 123 noch sagt, der Weg der Freiheit ist hart. Und da kann man doch eigentlich nur zustimmen. Ne? Da 25, 260, nicht? Der Weg der Freiheit ist hart. Also da gehören dann so Worte hin, wie also man rettet seine Seele nur um den Preis des Herzens oder so etwas. Nicht? Also, oder Jesus sagt dann, dass, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Also dieser Gedanke, der da hingehört, dass erstmal eine ganze, also ein Tod und eine Verwandlung hingehört zum Weitermachen. Weil tatsächlich in der Freiheit eben diese Selbsthaftigkeit drinsteckt und auch von der Selbsthaftigkeit gilt eben, ich habe sie, um sie aufzugeben. Deswegen meine Formel, wir haben, was wir haben, um es geben zu können und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es entgegennehmen zu können. Aber man denkt natürlich, was man hat, das will man behalten oder so. Und das ist gerade nicht gemeint. Das heißt, was er hier auch zum zigsten Male zitiert, wenn Sie da sehen, 25, 304, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Das ist ja so, sagt er, das ist die Devise der Assassinen, also dieser islamischen Mördersekte. Und das sagt, wenn nichts wahr ist, ist alles erlaubt. Und weil wir natürlich auch sagen können, dann ist auch alles verboten. Denn wenn alles erlaubt ist, ist auch jemandem, der die Macht hat, erlaubt. Man kann ihm nicht widersprechen, wenn er sagt, bei mir ist gar nichts erlaubt. Eben, ne? Das ist ja das Problem, was da hineingehört. Aber demgegenüber, wenn ich das eben nicht sage, dann gibt es also offenbar Verbote und dann wird der Weg der Wahrheit hart, der Freiheit hart. Gegenüber den eigenen Antrieben und der Besiegung der eigenen Unfreiheit, die in uns drinsteckt. Deswegen ist das auch früher immer so gesagt worden, während man heute sagt, nein, das kommt nicht in Frage, sondern wir müssen nett sein zu uns. So wie die Kölner das so sagen, leben und leben lassen.
Jetzt meine Frage an Sie wäre eben, dass jetzt zum Beispiel psychotherapeutisch oder von der Selbstwertung, werde der du bist, muss ja als Hauptspruch bei Nietzsche, muss ja insofern angeschaut werden können, was da ist. Ja, also ja. Wenn da Hass ist, dann muss es ja angeschaut werden. Ja, also ich meine, das ist ja... Also
nur der soll nicht sagen, ja, ja.
Ausleben, aber es muss ja alles angeschaut werden.
Angeschaut werden muss es.
In der Weise der, ja, Selbstwertung.
So ist es. Und dann verworfen werden. Ich soll eben nicht alle meine Möglichkeiten verwirklichen.
Ich kann ja nicht so tun, als wäre es... Also du bist gar nicht vom Verdrängen wie Freud.
Nee, ich darf es nicht verdrängen.
Also Freud sehr viel verdrängt hat, ja, was er verdrängen wollte.
So ist es, ja.
Das, aber man muss es ja anschauen.
Anschauen muss man, da stimme ich zu, anschauen muss man es auf jeden Fall, weil wie soll man sonst mit sich umgehen? Und deswegen geht ja auch zum Beispiel die ignatianischen Exerzitien beginnen mit einem Anschauen seiner selbst, mit dem Blick auf das bisherige Leben bis hin zur Höllenbetrachtung oder so. Das ist genau der Anfang, um zu sehen, wo stehe ich wirklich? Was ist da alles zu leisten mit Aufräumen, dass man nicht sagen kann, nein, ich stehe zwar im Nullpunkt, aber von daher kann ich aufbauen. Nein, ich entdecke, dass ich natürlich im Minus stehe. Und dass das also aufgearbeitet werden muss. Also da stimme ich sofort zu, womit ich mich streite, dann, wenn ich so bei Beratern oder eben bei Psychologen zu reden habe, ist, dass die erstmal da die Schuld nicht vorkommen lassen wollen. Weil sie sagen eben, dann gibt der berühmte Satz, tu comprendre, c'est tu pardonner, wo ich sage, bitte richtig, nicht pardonner, sondern excuser. Dass man das also wirklich auseinanderhält. Ich kann nicht alle Leute entschuldigen, sondern ich muss wirklich anschauen, was ist, und muss dazu stehen, meine Unmenschlichkeiten sehen. Und dann kann es losgehen, die aufzuarbeiten, und deswegen ist dann der Weg der Freiheit hart. Sodass ich meine, dass wir bis dorthin gekommen sind, und dann machen wir also, wenn Sie mögen, ich habe die Daten ja nochmal hingeschrieben, dann sind wir also am 11.10., so Gott will, wieder da, und dann würden wir wieder einsetzen auf der Seite 123. Und da kommt ja gleich ein wichtiger Text, wenn Sie gucken, nach dem, was nicht wahr ist, ist erlaubt, wo er sagt, ich bin die Wahrheit, und wo er dann sagt, die Antwort des Pilatus sei die tollste Antwort darauf. Denn in meinen Augen ist es überhaupt keine tolle Antwort, sondern sie ist völlig daneben. Aber das müssen wir eben dann miteinander bereden, dann, wenn wir da weitermachen. Ja, schönen Dank für das Semester. So. Ach, ja, ist ja allerhand. So.